Der Bote des Herrn kann Sünden vergeben. Die Pharisäer haben richtig bemerkt in Markus 2, 1 und folgende. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Dem der Herr Jesus gesagt hat, zu einem Menschen, der gelähmt war, deine Sünden sind vergeben. War absolut richtig. Aber ihre Schlussfolgerung war falsch. Er lästert. Weil sie hätten sich fragen müssen, und falls dieser Mensch Gott ist, dann darf es so sagen. Und auch hier sagt er, ich habe deine Schuld vergeben und kleide dich in Festkleider. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf und zogen ihm Kleider an. Und der Engel oder der Bote des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn oder der Bote des Herrn bezeugte dem Jehoshua, indem er sprach, so spricht der Herr der Heerschar. Wenn du auf meinen Wegen wandelst und wenn du meine Anordnungen beobachtest, so sollst du sowohl mein Haus, das Tempelhaus, regieren, als auch meine Vorhöfe behüten. Und ich gebe dir Wege unter diesen, die dastehen. Höre doch, Jehoshua, du hoher Priester, du und deine Genossen. Das heißt, du und deine Priesterkollegen, die vor dir sitzen. Denn sie sind Männer der Vorbedeutung. Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Ja, man ist hierher. Also, er bekommt Feierkleider. Das erinnert ganz an die Stelle in Jesaja 61, Vers 10. Hoch erfreut sich meine Seele in dem Herrn, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Also, diese geschenkten Reinkleider sind Ausdruck der geschenkten Gerechtigkeit in Christus aufgrund der Sündenvergebung. Und dann wird dem hohen Priester klargemacht, wenn er seinen Dienst treu besorgt im Tempel, dann wird Gott ihm in dieser Arbeit Gelingen geben. Und dann wird gesagt, sie, der Hohepriester und seine Priesterkollegen, seien Männer der Vorbedeutung. Das heißt, sie weisen hin auf jemand anders, prophetisch, bildlich. Und zwar auf diesen, der angekündigt wird, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. In der Fußnote 32, bei Spross habe ich vermerkt, hebräisch Zema. Das ist ein gleichbedeutendes, synonymes Wort für Näzer, wie der Messias genannt wird in Jesaja 11, 1b. Es handelt sich um eine Anspielung auf Jesus, den Nazaräer. Weil Nazaräer heißt Spross. Nazareth heißt Sprossling. Und der Nazaräer, das ist der Spross. Weil Nazareth kommt von der Wortwurzel Näzer. Das bedeutet wie Zähmach Spross. Und jetzt versteht man, warum in Matthäus 1, Vers 23 sagt, die Propheten haben gesagt von dem Messias, er soll Nazaräer oder Nazarener genannt werden. Spross. Das ist ein Name des Messias. Siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Und als er dann kam, 500 Jahre später, in Bethlehem geboren, alle Menschen haben von ihm gesprochen, nicht von Jesus, dem Bethlehemiter, weil er eben in Nazareth aufgewachsen war, bis 30. In Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen, so sprachen alle von Jesus von Nazareth, Jesus der Nazaräer. Und gerade oft liberale Theologen, die keine Beziehung zu dem Sohn Gottes haben, die sagen nicht Herr Jesus, wenn sie von ihm sprechen, die sagen Jesus von Nazareth. Ja, das ist die gebührliche Distanz, die ein Ungläubiger hat zum Sohn Gottes. Aber da wiederholen sie genau die Erfüllung der Prophetie. Er soll Spross genannt werden. Also, der hohe Priester und auch die Priester, die den Dienst mit den Opfern vollbringen im Tempel, im zweiten Tempel, die waren Männer der Vorbedeutung. Sie wiesen hin auf diesen Mann, den Gott einmal schicken wird, den Messias, der durch sein Opfer wirkliche Sündenvergebung und Reinigung bewirken wird. Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Unter 33, Fußnote 33 habe ich hierzu noch vermerkt, diese Stelle wird in der rabbinischen Literatur im Judentum auf den Messias gedeutet. Zum Beispiel im Targum Jonathan, das ist eine aramäische Übersetzung des Alten Testaments der Propheten, Sacharja 3,8, da wird gleich eingefügt bei, siehe, ich will meinen Knecht, den Messias, kommen lassen. Also im Judentum wusste man, das ist der Messias damit gemeint. Und jetzt wird es ganz mysteriös. Aber oft sind gerade diese Stellen, die so schwierig sind, ganz besondere Perlen. Denn siehe, der Stein, den ich gelegt habe vor Jehoshua. Auf einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich will seine Inschrift anfertigen. Spruch des Herrn der Heerscharen. Und ich will hinwegtun die Schuld dieses Landes an einem Tag. Der Stein vor dem hohen Priester. Wo gibt's einen Stein vor dem hohen Priester? Nun, wir wissen ja, das Allerheiligste in Jerusalem war gebaut direkt auf den Felsen, der heute im Felsendom ist. Und man kann sogar sehen, wo auf dem Felsen die Südmauer ist, gestanden hat, weil diese abgeflachte Region auf dem Felsen misst genau 3,15 Meter. Das entspricht genau 6 Königsellen von 42,5 Zentimeter. Und so dick waren die Mauern des Allerheiligsten, gemäß der Bibel und auch gemäß dem Talmud. Und dann war die Westmauer, die war entlang des Felsens gebaut, und auch die Nordmauer. So von Osten her kam der Hohepriester ins Allerheiligste hinein. Genau zentral in diesem Viereck, ja, von 20 mal 20 Ellen, das war die Größe des Allerheiligsten, nach der Bibel und auch nach dem Talmud, im Zentrum gibt es eine Vertiefung von 79 auf 131 Zentimeter. Das sind genau 1,5 auf 2,5 Ellen. Das waren die Grundmaße der Bundeslade. Und Salomo hat nach 1. Könige 6 und 8 einen Ort gemacht im Allerheiligsten, um dorthin die Bundeslade zu stellen. Das sieht man, wenn man in den Felsendom geht. Leider kann man jetzt heute nicht mehr rein, aber das war noch für früheren Jahren war das möglich, und da konnte ich auch dann zeigen, da ist der exakte Standort der Bundeslade. Im zweiten Tempel gab es keine Bundeslade mehr. Ich kann jetzt nicht erklären, warum und wo sie hingekommen ist und so. Ein anderes Mal wieder. Aber das war ein leerer Raum, und wenn der Hohepriester am Versöhnungstag hineinging, dann stand er barfuß, wie alle Priester im Tempel, auch die Besucher, alle mussten barfuß sein. Standen barfuß auf dem Felsen, und das Blut des Sühneopfers, des geschlachteten Bockes, sprengte er einmal in die Vertiefung hinein, anstatt auf den Deckel der Bundeslade, nach 3. Mose 16, und siebenmal davor auf dem Felsen. Und so wurde der Fels, der blutbesprengte Fels. Ja, der Fels ist natürlich ein Bild von Gott, der ja immer wieder genannt wird, der Fels im Alten Testament. 5. Mose 32, Vers 5. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der Treue und Sonder trug, gerecht und gerade ist er. Aber der blutbesprengte Fels, das ist Gott, der Gott unseres Heils, wie er in Psalm 89 genannt wird. Und so stand dieser Fels, dieser Stein, im Talmud wieder genannt, Even Shetiyah, der Grundstein. Ja, auf ihm war ja die Südmauer des Heiligtums draufgebaut, stand da vor dem hohen Priester. Denn siehe, der Stein, den ich gelegt habe vor Jehoshua, auf einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Das heißt, die Augen des allwissenden Herrn. In Sacharja 4, Vers 10 wird von den Augen Gottes gesprochen, die ganze Welt sehen. Und in Offenbarung 5, Vers 6 wird von den sieben Augen des Lammes Gottes gesprochen, welches die sieben Geister Gottes sind. Das heißt, der Geist Gottes in seiner völligen, in seiner Fülle an Wirkungen, so wie er in Jesaja 11, Vers 2 mit sieben Namen bezeichnet wird. Also Gott schaut auf diesen Ort. Und in 2. Chroniker wird sogar gesagt, dass Gott Tag und Nacht seine Augen offen hat über diesem Ort. Seht ihr der Fels? Vor Jehoshua. Auf einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Gott schaut auf diesen Ort der Versöhnung. Siehe, ich will seine Inschrift anfertigen. Hier habe ich in Fußnote 36 vermerkt, nach rabbinischer Überlieferung besaß der Stein des Allerheiligsten eine Inschrift, die auch den Gottesnamen Yahweh enthielt. Diese Inschrift kann man nicht sehen auf dem Felsen, aber die Muslime haben ja rund um den Felsen eine Verkleidung gebaut. Jetzt müsste man alles abreißen. Das wäre sensationell. Dann könnten wir die Inschrift finden. Die muss drauf sein. Und es ist auch so, in 2. Timotheus 2 sagt der Apostel Paulus, dass der feste Grund Gottes steht. Er spricht dort über das große Haus Gottes. Der feste Grund Gottes steht und hat diese Inschrift. Der Herr kennt, die sein sind. Der Herr, Yahweh, kennt, die sein sind. Und wer den Namen des Herrn, Yahwehs, nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also hier wird gesprochen von einer Inschrift in diesem Stein, Spruch des Herrn der Heerscharen, und ich will hinwegtun die Schuld dieses Landes an einem Tag. Am Yom Kippur hat ja der Hohepriester das Blut gesprengt auf den Felsen und damit war die Schuld des vergangenen Jahres von Israel zugedeckt, vergeben. Aber der Hebräerbrief sagt, diese Opfer waren ein Erinnern an die Sünde. Denn schon am nächsten Tag musste man sich sagen, oh, wann ist wieder Yom Kippur? Und so war das eigentlich mehr ein Erinnern an die Sünde, als dass man wirklich ein entlastetes Gewissen bekommen könnte. Aber der Hohepriester war eben mit den Priestern zusammen ein Mann der Vorbedeutung, der hinwies auf den Mann namens Spross, der kommen sollte. Und der Herr Jesus hat an diesem Freitag, in diesen Stunden der Finsternis, als er zum Sündenträger geworden ist, im Jahr 32, da hat er an einem Tag die ganze Schuld hinweggetan. So dass es in Hebräer 9 steht, dass er mit einem Opfer die Sünde abgeschafft hat. Ein so starker Ausdruck. Das wird nie verwendet für die Opfer im Alten Testament. Da wird gesprochen von vergeben, zudecken. Aber jetzt heißt es, die Sünde abgeschafft durch sein Opfer. An einem Tag. Das ist gewaltig. Ja, so war dieser Jehoshua ein Vorbild, ein Hinweis, eine Vorbedeutung auf den großen hohen Priester Jesus Christus, der nicht einen Ziegenbock brauchte, auch keinen Stier, sondern der sich selber geopfert hat für unsere Sünden. Und an einem Tag hat er die Schuld meines Lebens abgeschafft. Und die Schuld eines jeden, der seine Schuld bekennen würde, im Glauben und das Opfer annehmen würde. Und das Schöne ist, ich war ja damals noch nicht geboren, im Jahr 32. Ja, ich musste noch warten, das heißt, ich war ja kein Warten, es gab gar nichts von mir. Aber 1958 wurde ich geboren. Und dann kam eine Schuld nach der anderen. Aber der Herr Jesus hat im Jahr 32 bereits die Schuld abgeschafft durch sein Opfer. Gut, es musste der Zeitpunkt kommen, wo ich mich bekehrt habe. Und so, da wurde dieses Opfer mir zugerechnet. Aber da wurde mir klar, der Herr Jesus hat ja die Schuld schon abgeschafft und vernichtet. Nicht nur bis zu meiner Bekehrung, sondern die Schuld meines ganzen Lebens. Wenn man das wirklich einmal klar erfasst hat, dann kann man nicht mehr am Heil zweifeln, wenn man es einmal erfasst hat, im Glauben. Dann weiß ich, es gibt gar nichts mehr, wofür Gott mich richten könnte, denn an einem Tag, an diesem Freitag, es war wirklich ein Freitag, gibt es gar nichts zu ändern an der Chronologie, da hat der Herr Jesus alle Schuld abgeschafft. Durch sein Blut. Und dieses Blut auf dem Stein vor Jehoshua, das war nur ein Hinweis auf dieses Blut, das dann wirklich auf Golgatha, auf diesem Felsen, draußen vor dem Gennatortor von Jerusalem, das Blut, das herabfloss auf den Felsen. In Ezekiel, dass Jerusalem eine Blutstadt ist und das Blut sei geflossen auf den Felsen und man hat es nicht einmal mit Staub bedeckt, um es zu vertuschen. Nein, die glaubten wirklich, das ist ein Krimineller und der muss sterben. Sein Blut ist auf den Felsen geflossen. Aber so ist er uns geworden zum Fels des Heils. Für alle, die dieses Opfer angenommen haben. Und dann folgt daraus der Segen für Israel. Vers 10. An jenem Tag, Beyom, da haben wir wieder diesen typischen Ausdruck. Beyom heißt nicht an einem 24-Stunden-Tag. Das ist eine fixe Redewendung im Hebräischen. Das heißt, zu jener Periode. Ja, in dieser Zeit. Gott sagte auch zu Adam, Beyom, an dem Tag, an dem du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Aber er starb nicht an dem Kalendertag. Aber in dieser Periode, in der er davon aß, kam dann auch sein Tod. Und so heißt es hier, an jenem Tag, das ist das tausendjährige Reich, Spruch des Herrn der Heerscharen, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Ja, und daraus folgt, das tausendjährige Reich wird eine Zeit der Freude und der Gemeinschaft sein. Gemeinschaft auf der Grundlage des vollbrachten Opfers. Aber wir, die wir zur Gemeinde gehören, zu den Gläubigen vom Pfingsten bis zur Entrückung, wir müssen gar nicht warten bis zum tausendjährigen Reich. Alle diese Dinge haben wir schon jetzt. Diese Gemeinschaft der Gläubigen, die sich gegenseitig einladen. Hebräer 13, nach Gastfreundschaft trachtet. Er hat mal einen Freund, der hat das ein bisschen anders ausgelegt. Der hat sich immer eingeladen, selber. Und der hat das noch speziell gemacht. Der hat so einen Koffer gehabt mit Gewürzen und so. Hat sich eingeladen und hat er auch gekocht. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann sich auch einladen, ohne zu kochen. Aber eben auch selber einladen. Das ist diese Gemeinschaft, die der Herr unter den Erlösten wünscht, die auf der Grundlage steht von dem geflossenen Blut auf dem Felsen. Und da kann man auch gleich erklären, was ein Fundamentalist ist. Josua stand auf dem Felsen barfuß. Gewissermaßen wie ein Mittelloser, ja? So stehen wir vor Gott. Wir können nichts bieten, aber wir stehen auf Christus, der unsere Grundlage ist, wegen seinem geflossenen Blut. Das ist Fundamentalismus. Sich abstützen auf Christus allein. Und auf die Zusagen des Wortes allein. Das ist Fundamentalismus. Im besten Sinn des Wortes. Da braucht man gar kein Maschinengewehr und keinen Sprengstoffgürtel. Ja. Also gehen wir weiter zum fünften Traum. Der Herrscher gestärkt. 4:1-14. Und der Engel, der mit mir redete, kehrte zurück und weckte mich. Wie einen Mann, der aus dem Schlaf geweckt wird. Er sprach zu mir, was siehst du? Da sprach ich, ich sehe und siehe ein Leuchter. Hebräisch Menorah, eine Menorah. Ganz aus Gold und sein Ölbehälter über ihm. Und seine 7 Lampen auf ihm. Je 7 Gießröhren zu den Lampen, die auf ihm waren. Und 2 Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölbehälters und einer zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, indem ich sprach, was bedeuten diese Dinge? Der Engel, der mit mir redete, hob an und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese Dinge sind? Oder bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Sag noch seltsam, der Prophet weiß nicht, was die Menorah bedeutet. Aber der kann es auch zugeben, ich weiß es nicht. Ja, ein amerikanischer Politiker, der eine sehr große Allgemeinbildung hatte, wurde einmal gefragt, warum er so viel wisse. Und hat er gesagt, ja, weil ich mich nicht gescheut habe zu fragen. Eben Zacharia stellt Fragen, wir müssen fragen, wenn wir Gottes Wort lesen. Und da wird ihm jetzt erklärt, was die Menorah bedeutet. Und der Engel, der mit mir redete, hob an und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese Dinge sind? Und ich sprach, nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir, indem er sprach. Das klingt natürlich eigenartig auf Deutsch, ja, aber es ist eine hebräische Redewendung und ich habe sie genau übersetzt, Vayomer Lemor. Und er sprach zu mir, indem er sprach. Eigentlich ist das Lemor, indem er sprach, ist eben, sprachwissenschaftlich hat das die Bedeutung des Doppelpunktes, den es im hebräischen Text nicht gibt, ja. Also der Doppelpunkt wird gleich mit einem Wort ausgedrückt. Vayomer Lemor. Könnt ihr auch frei übersetzen. Und er sprach folgendermaßen. Ja, dann weiß man, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, indem er spricht. Ich war jetzt, richtet es sich an Zerubabel, den Statthalter, der also, könnte man sagen, etwas von der königlichen Regierung vertrat. Aber es gab keine Könige mehr, er war nur Statthalter. Aber er war aus dem Haus Davids. Kapitel 3 war eine Ermutigung für den Hohenpriester und jetzt eine Ermutigung eben für den Herrscher. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, indem er spricht. Nicht durch Kriegsgewalt und nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. So, jetzt sind vielleicht einige enttäuscht. Ist das die Erklärung des siebennamigen Leuchters? Natürlich, aber wir müssen das einfach auf Hebräisch lesen. Und das steht auch in der Fußnote. Da steht, diese drei Verszeilen bestehen im Hebräischen aus genau sieben Wörtern. Entsprechend den sieben Lampen des goldenen Leuchters. Und da haben wir diesen Ausdruck. Lo vechayil, velo vechoach, ki im Beruchi. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wörter. Ich habe hier einen kleinen Fehler. Velo, das sollte ein Wort sein, ja? Kein Zwischenraum. Velo. Und nicht ist auf Hebräisch ein Wort. Lo, vechayil, velo, vechoach, ki. Im Beruchi. Und das bedeutet nicht durch Kriegsgewalt und nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist. Also diese sieben Wörter symbolisieren die sieben Lampen auf dem Leuchter. Und das Öl in den Lampen symbolisiert, wie so oft in der Bibel, den Heiligen Geist. Darum wird ja auch der Messias heißt der Gesalbte, eben bezeichnet als der mit Öl gesalbt ist. Die Könige wurden ja im Alten Testament mit Öl eingesetzt. Aber der Herr Jesus, der Messias, wurde mit dem Heiligen Geist gesalbt. Apostelgeschichte 10, Vers 45. So spricht also das Öl vom Heiligen Geist und von seiner Kraft und davon, wie er Licht gibt in der Dunkelheit. Damals war das Volk Israel in einer schwierigen Situation, wo sie nicht wussten, wie geht das weiter mit diesen Feinden? Und wie können wir den Tempel bauen unter all diesen Umständen? Und da wird erklärt, Vers 7, wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird hinausbringen den Schlussstein. Und der Jubel rufen, Gnade, Gnade ihm. Also, Zerubabel konnte sich fühlen, wie ein Esel sich am Berg fühlt. Aber Gott sagt, wer bist du, Berg? Vor Zerubabel sollst du erniedrigt werden. Gott kann Berge sich vor uns auftürmen und die uns Angst machen, die uns bedrängen, die kann er durch seinen Geist zur Ebene machen. Und wie oft können Gläubige erleben, wie plötzlich Probleme weggetan werden, so wie wir es nie geahnt hätten. Gelöst werden, so wie wir es nicht gedacht hätten. Und so ist die Ermutigung an Zerubabel eben auch eine Ermutigung für uns. Und Gott macht ihm die Zusage durch den prophetischen Geist, der durch Zacharja spricht. Und er wird hinausbringen den Schlussstein. 43 habe ich erklärt, Fußnote 43, das heißt, er wird den Bau vollenden, indem er den letzten Stein des Tempeldaches hinzufügt. Gott verheißt, es wird gelingen, der Tempel wird gebaut werden und am Schluss wird noch Zerubabel den letzten Stein, den Schlussstein anfügen Und zwar unter Jubelrufen, Gnade, Gnade ihm. Der letzte Stein ist übrigens in der geistlichen Bedeutung neutestamentlich sehr, sehr bedeutsam. Wir haben heute gesehen, 1. Korinther 3, Vers 16, die Gemeinde wird als Tempel Gottes gesehen. In Römer 11, Vers 25 wird erklärt, dass Gott zuerst die Vollzahl der Nationen eingehen lässt und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, Gott hat eine ganz bestimmte Zahl in seinem Ratschluss festgelegt, die zur Gemeinde gehören sollen. Wir wissen die Zahl nicht. Aber wenn der Letzte zum Glauben kommt, der zu dieser geheimen Zahl gehört, zu dieser Vollzahl aus den Heidenvölkern, dann wird die Entrückung stattfinden. Dann wird die Erweckung in Israel stattfinden. Der gläubige Überrest kommt zum Glauben. Zuerst 144.000, das ist die Vorhut. Wir werden evangelisieren. Dann kommt die große Drangsal von 3,5 Jahren, der Weltkrieg. Und in diesen 3,5 Jahren wird ein Drittel der Bevölkerung Israels zum Glauben kommen, in der größten Not zum Herrn schreien. 2/3 werden hinweggerafft werden im Land. Durch den Angriff von Syrien mit allen seinen Verbündeten von Norden her. Das ganze Land wird verwüstet und verbrannt werden. Und dieser Überrest, dieser Drittel wird umkehren. Und der Herr Jesus wird dann erscheinen auf dem Ölberg und sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen. Dieser Drittel überlebt und wird dann ganz Israel sein. So erklärt sich der scheinbare Widerspruch. In Römer 9 steht, nur ein Überrest wird gerettet werden aus Israel. Wenn sie noch so zahlreich werden, nur ein Überrest. Und in Römer 11 steht, ganz Israel wird gerettet werden. Ja, wenn der Überrest überlebt, dann ist der Überrest ganz Israel. Ja, also die Bibel hat sehr viel mit Logik zu tun. Der Herr Jesus wird ja genannt der Logos. In Johannes 1, das Wort, der Logos. Wahre Logik ist letztlich in Gottes Wesen gegründet. Ja. Also, dieser letzte Stein, das wird ein Moment sein, wenn dieser letzte zum Glauben kommt, dann wird die Entrückung stattfinden. Also, aber das ist die Anwendung. Hier geht es darum, Zerubabel, ihm wird zugesprochen, dass er gelingen haben wird. Vers 8. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, indem er sprach, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Und es freuen sich und sehen den Zinnstein in der Hand Zerubabels, die 7. Der Zinnstein, habe ich erklärt in der Fußnote, das ist ein Zinnstein in der Funktion eines Senkbleis. In den Bau des Tempels. Also Zerubabel hat da als Baumeister gewirkt mit dem Senkblei. Dieser Zinnstein, auf ihn schauen die 7. Das sind wieder die 7 Augen Gottes. Vergleiche Sacharja 3, Vers 9. Gott schaut darauf. Und darum steht in der nächsten Verszeile, die Augen des Herrn, sie durchlaufen die ganze Erde. Ich hob an und sprach zu ihm, was bedeuten diese 2 Ölbäume zu rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Und ich hob zum zweiten Mal an und sprach zu ihm, was bedeuten die 2 Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den goldenen Röhren sind, die das Gold von sich aus ergießen? Er sprach zu mir, indem er sprach, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Er sprach, diese bedeuten die 2 Söhne des Öls, die stehen vor dem Herrn der ganzen Erde. Ja, also Gott blickt auf das Werk damals und er bringt alles zum Ziel. Ja, also Gott blickt auf das Werk damals und er bringt alles zum Ziel. Und jetzt wird noch erklärt, was diese Ölbäume auf der Seite bedeuten. Das sind die 2 Söhne des Öls, die stehen vor dem Herrn der ganzen Erde. Das Neue Testament erklärt mehr. Muss man dazu lesen, Offenbarung 11. Da geht es um die zwei Zeugen in der großen Drangsalszeit. Es werden zwei Männer sein aus dem Überrest Israels, der sich nach der Bekehrung, nach der Entrückung bekehren wird. Während die 144.000, die werden fliehen nach Jordanien in der Wüste, um dort für 3,5 Jahre versorgt zu werden. Aber der Überrest in Jerusalem bleibt zurück und auch diese zwei Zeugen. Und die werden 3,5 Jahre werden die Weissagen in Jerusalem. Und von ihnen wird gesagt, das sind die zwei Ölbäume, die da stehen vor dem Herrn der ganzen Erde. Also es weist darauf hin, dass Gott diese zwei Zeugen kommen lassen wird in der schwersten Zeit und sie werden ein Trost sein für Jerusalem in den 3,5 Jahren vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Jetzt gehen wir weiter. 6. Traumphase. Das Böse wird gerichtet. 5:1-4. Und ich erhob wiederum meine Augen und sah und siehe eine fliegende Schriftrolle. Er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sprach, ich sehe eine fliegende Schriftrolle. Ihre Länge 20 Ellen und ihre Breite 10 Ellen. Und er sprach zu mir, dies ist der Fluch, der ausgeht über die Fläche des ganzen Landes. Denn jeder Dieb wird ihm gemäß auf dieser Seite weggefegt werden. Und jeder, der schwört, wird ihm gemäß auf jener Seite weggefegt werden. Ich habe ihn, das heißt den Fluch, ausgehen lassen, Spruch des ewigen der Heerscharen. Und er wird hineingehen in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der bei meinem Namen schwört, zum Trug. Er wird übernachten inmitten seines Hauses. Er wird ihn vernichten, sowohl sein Holz als auch seine Steine. Also, eine Schriftrolle sieht er, fliegend. Und zwar eine ganz ungewöhnliche, normalerweise hat man die Schriftrolle nur auf einer Seite beschrieben. Die ist auf beiden Seiten beschrieben und ist voll von den Gerichtsankündigungen, Flüchen, die Gott in sein Wort verkündigt. Und jetzt wird gesagt, auf einer Seite geht es ganz speziell um Diebe, die um das Gericht Gottes kommen, gemäß der einen Seite der Rolle. Und gemäß der anderen Seite der Rolle wird jeder, der falsch schwört bei Gott, wird gerichtet werden. Also es geht hier um Sünden gegen den Nächsten, Diebstahl, steht stellvertretend für alle möglichen Sünden, wo wir jemand anders schädigen, den Mitmenschen. Und falsch schwören steht stellvertretend für alle Sünden, die sich gegen Gott richten, direkt. Der Herr Jesus hat ja so wunderbar in Matthäus 22, 34 bis 40 zusammengefasst, was die Tora ist. Die Rabbiner haben immer gesucht, wie könnte man die kleinste Formel finden für die ganze Tora. Also so ähnlich wie die Physiker, die versuchen, eine Formel zu finden, die das ganze Weltall eigentlich zusammenfasst. Die haben immer noch nicht gefunden. Aber man hat da gesucht und die Antwort, Matthäus 22, 34 bis 40, die hat nie ein Rabbiner gegeben, nur der Herr Jesus. Das war sein letztes Wort. Und dann hat der Herr Jesus dann bald, also eines seiner letzten Worte, und dann hat er bald begonnen zu schweigen. Er hat gesagt, das Gesetz ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und so weiter, und deinen Nächsten wie dich selbst. So ist es auch in den 10 Geboten. Ein Teil der Gebote richtet sich gegenüber Gott, ein Teil der Gebote gegenüber dem Nächsten. Und Gott sagt, dass ihm beides wichtig ist, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und der Mensch, der sich da gegen Gottes Wort versündigt und keine Vergebung sucht, sondern vergeben hatten wir es in Sacharja 3, der wird unweigerlich unter das Gericht Gottes kommen. Die 7. Traumphase, Jerusalem wird gereinigt, 5:5-11. Und es trat hervor der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir, hebe doch deine Augen auf und sieh, was ist dies, das da hervorkommt? Ich sprach, was ist das? Da sprach er, dies ist ein Epha, das da hervorkommt, sein Hohlmaß, 24 Liter. Und er sprach, dies ist ihr Aussehen. In dem ganzen Land. Und siehe, ein Deckel aus Blei wurde aufgehoben und diese war eine einzelne Frau, die in dem Eva saß. Und er sprach, dies ist die Gesetzlosigkeit. Und er warf sie in das Eva hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Frauen kamen hervor, und Wind war in ihren Flügeln, und sie hatten zwei Flügel, gleich den Flügeln des Storches, und sie hoben das Eva empor zwischen Erde und Himmel. Ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wohin bringen diese das Eva? Und er sprach zu mir, um ihm ein Haus zu bauen im Land Sinear. Und wenn es hergerichtet ist, da werden sie es niedersetzen auf seine Wohnstätte. Also die Sünde, die Gesetzlosigkeit, das, was sich gegen Gott richtet, wird hier repräsentiert in einer symbolischen Frau, die in diesem Eva sitzt. Die wird da kurz gesehen, da wird ein Bleigewicht drauf getan, ist sie wieder richtig drin, ja? Und die wird jetzt weggetragen aus dem Land Israel ins Land Sinear. Wer heute Morgen da war, weiß, das Land Sinear, das ist der Name für Südirak. Babylonien, das Land der Chaldäer. Und was wird dort geschehen mit dieser Frau? Die bekommt dort ein Haus. Die wohnt dort. Nun, der Herr Jesus wurde ja verworfen vom obersten Gerichtshof. Obwohl er wie kein anderer die Tora in seinem Leben ausgelebt hat, sie in seiner Fülle dargestellt hat, und er war der Einzige, der wirklich erklären konnte, was ist wirklich der Inhalt der Tora. Aber der Herr Jesus wurde verworfen. Er hat die Überlieferungen der Ältesten kritisiert, die sich oft gegen Gottes Wort wandten. Markus 7, diese rabbinischen Überlieferungen, die manchmal dazu führten, dass man das Wort Gottes richtig gegen seinen eigenen Sinn hin auslegte. Ja, und dann kam das Jahr 70, die Zerstörung Jerusalems. Einige Jahrzehnte nach der Kreuzigung Jesu. Und viele Juden damals, die überleben konnten, beim Krieg um Jerusalem kam ja mehr als 1 Million ums Leben. Viele sind dann geflohen in ein Gebiet, möglichst außerhalb des Römischen Reiches. Und da sind sie nach Babylonien geflohen. Dann kam es ja zu einem zweiten Aufstand gegen die Römer, 132 bis 135, unter einem falschen Messias, Bar Kochba. Dieser falsche Messias hatte sie zum Aufstand verführt. Die gläubigen Juden, die haben nicht mitgemacht. Aber die haben rebelliert und dann wurde dieser Aufstand so brutal niedergeschlagen. Wieder kamen mehr als 1 Million Menschen ums Leben. Aber das führte zu neuen Fluchtströmen der Juden, ganz besonders in den heutigen Irak nach Babylonien. Das heißt, in diesen beiden Fluchtwellen floh mehr als 1 Million Juden nach Babylonien. Und jetzt versteht man, warum in Babylonien die besten Rabbiner der Welt waren. Die größten Autoritäten waren dort, nicht mehr im Land Israel. Und diese Autoritäten haben diese Überlieferung der Ältesten in der Mishnah ausgelegt und haben so den babylonischen Talmud geschrieben, der noch heute der verbindliche Talmud ist im Judentum. Aber in diesem Talmud findet man auch, nebst absolut richtigen Dingen, findet man auch ganz schlimme Lästerungen über den Herrn Jesus. Dort steht auch, er wurde am Vorabend, also zur Zeit von Vorabend von Passa, wurde er gekreuzigt und er hätte Magie gelernt in Ägypten. Wird als Magier dargestellt. Das ist im babylonischen Talmud enthalten. Und bis ins Mittelalter war also die führenden jüdischen Lehrer waren in Babylonien. Und so ist diese Gesetzlosigkeit aus dem Land hinausgeführt worden nach Babylonien in den heutigen Irak. Und darum ist das wichtigste Werk im orthodoxen Judentum, das bis heute den Herrn Jesus als Messias ablehnt, ist der babylonische Talmud. Das ist die Frau im Land Sinear. Die hat dort ein Haus bekommen. Ein Lehrhaus. Also eine ganz interessante Stelle. Aber ich gebe zu, ziemlich kompliziert. Acht ist Nachtgesicht. Pferde durchziehen die Erde. Und ich erhob wiederum meine Augen und sah und siehe, 4 Wagen kamen zwischen den 2 Bergen hervor und die Berge waren Berge von Kupfererz. An dem ersten Wagen waren rote Pferde und an dem zweiten Wagen schwarze Pferde und an dem dritten Wagen weiße Pferde und an dem vierten An dem dritten Wagen waren weiße Pferde und an dem vierten Wagen gefleckte, kräftige Pferde. Da antwortete ich und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was bedeuten diese, mein Herr? Da antwortete der Engel und sprach zu mir, diese sind die vier Winde des Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt hatten. An welchen die schwarzen Pferde sind, die ziehen aus nach dem Land des Nordens. Und die Weißen sind ausgezogen hinter ihnen her, und die Gefleckten sind ausgezogen ins Land des Südens. Ja, die Kräftigen sind ausgezogen und trachten danach hinzugehen, um die Erde zu durchwandern. Und er sprach, geht, durchwandert die Erde. Da durchwanderten sie die Erde. Und er rief mich und redete zu mir, indem er sagte, siehe, die, welche in das Land des Nordens ziehen, lassen meinen Geist zur Ruhe kommen im Land des Nordens. Also hier haben wir wieder Pferde. Vier Pferdegruppen. Auch das spricht wieder von Armeen. Aber es wird gesagt, dies sind die vier Winde des Himmels. In Hebräer 1, Vers 7 wird erklärt, dass Engel zu Winden gemacht werden können. Das sind also Engelmächte, die hinter den Armeen dieser Welt stehen. Und jetzt haben wir nicht drei Gruppen, sondern vier. Das sind jetzt nochmals die vier Weltreiche aus Daniel 2 und 7 gesehen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und Rom wird in der Endzeit nochmals kommen, ja? Ja, und, aber da kommen noch Wagen, Kampfwagen dazu. Und diese vier Pferdegruppen, die gehen da zwischen zwei Bergen hindurch. Aber das sind wahrhaft starke Pferde, Berge aus Kupfererz oder eben Bronze aus Kupferlegierung. Die können also nicht die Berge irgendwie wegrücken, sondern die müssen genau die Wege zwischen den Bergen finden. Und so zeigt das Gottes Macht über die Armeen dieser Welt. Die können nicht einfach dort durchgehen, wo sie wollen. Gott hat ganz klar Hindernisse hingestellt. Die müssen sie umgehen. Also Gott hat all diese Weltmächte in der Hand. Von dem vierten heißt es, sie werden ins Land des Südens ziehen. Vers 6. Und interessant ist, das Römische Reich hat den letzten Resten des Alexanderreiches in der Schlacht von Actium, vielleicht haben wir es in der Schule noch gelernt, 40 vor Christus geschlagen. Das Actium, das war die Schlacht gegen den Überrest des Alexanderreiches in Ägypten. Das war eigentlich der Südteil noch, der da übrig geblieben war. Und dann heißt es von der zweiten Gruppe, die gehen ins Land des Nordens und lassen den Zorn Gottes im Land des Nordens zur Ruhe kommen. Das weist hin auf die Perser, die Babylonier geschlagen hatten, ja ihre Armeestützpunkte, von denen aus sie Israel gerichtet hatten, die hatten sie im Land des Nordens in Syrien aufgerichtet. So kam das Gericht Gottes eben auch über das Land des Nordens. Also dieser Abschnitt zeigt, Gott hat all diese Weltmächte in der Hand. Es sind Engelmächte dahinter, gefallene Engel, aber sie können nur das tun, was Gottes Plan entspricht. Wir haben ja ein bisschen zu spät angefangen, jetzt darf ich noch 5 Minuten anhängen. Dann können wir nämlich gleich noch den Anhang behandeln. Die Krönung des Hohen Priesters. 6, 9 bis 15. Also die 8 Nachtgesichter sind vorüber. Und das Wort des Ewigen geschah zu mir, indem er sprach, nimm von den Weggeführten von Chaldai und von Tobia und von Jedaja und du sollst kommen an diesem Tag, ja, du sollst kommen in das Haus Joschias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babylonien gekommen sind. Und du sollst Silber und Gold nehmen und sollst Kronen machen. Und du sollst sie auf das Haupt Jehoshuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohen Priesters setzen. Du sollst zu ihm sprechen, indem du sagst, so spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt, siehe ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Ewigen bauen. Ja, Er wird den Tempel des Ewigen bauen. Und er wird Herrlichkeit tragen. Und er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Da kommen Leute aus Babylonien. So ein kleiner, so Nachzügler, ja. Aus der babylonischen Gefangenschaft kommen die jetzt nach Israel. Und die haben Silber und Gold bei sich. War ja so, die reichen Juden, die blieben in Babylon. Nur die Armen sind zurückgekehrt. Aber die Reichen haben sich immer so betrachtet als Geldgeber des halbautonomen Staates Israel. Da sind die also auf Besuch gekommen mit Gold und Silber und Gott sagt, nimm dieses Gold von ihnen. Sie sind da auf Besuch im Haus von Josia. Und daraus sollst du eine Doppelkrone machen. Und diese Krone sollst du auf den Kopf des hohen Priesters Jehoshua setzen. Und da ist dieser hohe Priester wieder ein Hinweis, eine Vorausdeutung auf den Messias, der eben Priester und König in einer Person sein sollte. Ich war im Alten Testament, konnte man König sein, wenn man aus der Familie Davids war, aus dem Stamm Juda. Priester und Hohepriester, wenn man aus dem Stamm Levi war, aus der Familie Aarons. Also es war nicht möglich, König und Hohepriester oder Priester zugleich zu sein. Aber der Messias soll einmal beides vereinigen. Er soll König sein und Priester. Also der das Problem unserer Schuld löst als Priester und der uns führt als Herr in unserem Leben. Und darum wird ihm gesagt, siehe ein Mann, Spross ist sein Name. Es wird der Nazaräer. Und er wird den Tempel des Ewigen bauen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron, haben wir gelesen. Priester auf dem Königsthron. Und so weiter. Wenn der Messias kommt, dann wird das Königtum und das Priestertum einmal in einer Person vereinigt sein. Und übrigens sollte er auch gleichzeitig Prophet sein. Der Prophet, das 5. Mose 18, Vers 15. Es ist also so wie in dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und da heißt es doch am Schluss einer Strophe, fiel zu ihm wir im Gebet, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Alles in ihm vereinigt. Und jetzt steht in Vers 14, und die Kronen sollen dem Chelem und dem Tobia und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Tempel des Ewigen. Also diese Doppelkrone, die der Mehrzahl Kronen genannt wird, die aber so auf das Haupt von Jehoshua gesetzt wurde, die sollte im Tempel ausgestellt werden. Und wir wissen genau, wo die Stelle ist. Wenn man im innersten Vorhof steht, sieht man den Eingang zur Vorhalle des Tempelhauses. Und gerade noch bevor man ins Heilige kam, da gab es oben über dem Eingang so Fensteröffnungen. Und dort drin war die Krone aufbewahrt. Im Talmud steht auch davon, ich habe das in der Fußnote angegeben, im babylonischen Talmud, Midot 3.8, Midot ist das Traktat, das handelt von genauen Maßen des damaligen Tempels. Dort wird von der Krone, die im Tempel ausgestellt ist, gesprochen. Und da gab es auch den goldenen Weinstock am Eingang, das war auch so eine Weihgabe für den Tempel. Und diese Kronen sollten ein Gedächtnis sein für diese treuen Männer, die dieses Gold gespendet hatten. In Lukas 21 heißt es, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern, ganz kurz vor der Kreuzigung, hat er noch einmal die Weihgeschenke des Tempels angeschaut. Was waren das? Das war die Doppelkrone im Fenster, der goldene Weinstock und es gab noch mehr. Der goldene Weinstock hat der Herr Jesus dann erklärt, ich bin der wahre Weinstock. Johannes 15. Die Doppelkrone wies hin auf ihn, der König und Priester war, aber er wurde verworfen von seinem Volk, als Priester und als König. Aber alle, die ihn aufgenommen haben, die dürfen ihn jetzt kennen als König, Priester und Prophet. Als Prophet bringt er Licht in unser Leben, zeigt auch unsere Sünde auf. Als Hohepriester zeigt er uns den Weg der Vergebung und als König, als Herr führt er uns durchs Leben. Ich lese noch Vers 15. Und Entfernte werden kommen und einen Tempel des Ewigen bauen. Und ihr werdet erkennen, dass der Ewige, der Herrscher, mich zu euch gesandt hat. Dies wird geschehen, wenn ihr wirklich auf die Stimme des Ewigen eures Gottes hören werdet. Ja, diese Männer aus der Diaspora waren ein Vorgeschmack dafür, dass in der Endzeit werden auch nochmals Juden dann kommen aus der Zerstreuung, wenn der Jesus zurückkehrt, wird er alle Juden, die noch nicht zurückgekehrt sind, wird er sammeln, die Auserwählten von den vier Winden des Himmels her, Matthäus 24, wird sie ins Land bringen. Und wenn der Herr Jesus dann den Tempel nach Hesekiel 40 bis 48 bauen wird, der einen Vorhof haben wird, den dritten von 1,5 auf 1,5 Kilometer, das kann man alles nicht realisieren. Heute müsste man alle Täler in Jerusalem aufschütten, wird der Jesus dann alles schon machen, mit Erdbeben am Ende der großen Drangsal. Und dann wird er den Tempel bauen, wie wir hier gelesen haben. Aber da werden Juden aus der Diaspora, die Letzten, werden dann zurückkehren und sie werden helfen, um diesen Endzeittempel zu bauen. Die Juden werden in Jerusalem den dritten Tempel bauen, bevor der Herr Jesus kommt. Der Antichrist wird ihn entweihen, aber sie werden ihn nur in einem kleinen Ausmaß bauen. Und wenn der Herr Jesus dann kommt, dann wird er den Hesekiel-Tempel bauen. Jeder kann Rabbiner in Jerusalem fragen, möchtet ihr den Tempel nach Hesekiel bauen? Oh ja, natürlich, aber es gibt so viele Details darin, die verstehen wir nicht. Wir müssen warten bis in die messianische Zeit, dass uns das erklärt wird. Wir bauen das, was wir verstanden haben. Gut, sie machen das, was sie verstanden haben und auch das, was sie können. Den dritten Vorhof können sie nicht. Aber wenn dann der Herr Jesus kommen wird, dann wird er den Hesekiel-Tempel in seinen ganzen Ausmaßen eben vollenden. Und die letzten Diaspora-Juden werden zurückgebracht werden ins Land, die Auserwählten, und sie werden mitbauen an diesem Tempel. Ja, fangen wir nächstes Mal weiter mit Kapitel 7. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Es ist so reich, so unerschöpflich und immer wieder neu wirst du uns groß. Und wir haben dich sehen dürfen, unter anderem als König, Priester und Prophet. Und wir bitten dich, dass du das uns so tief einprägst, dass uns das auch wirklich eine Quelle des Trostes ist, dann, wenn wir im Gebet zu dir fliehen. Zu dem, der über allem steht als Herrscher und König. Zu dem, der das Problem der Schuld völlig gelöst hat und der uns völlig zur Ruhe bringt und auch als derjenige, der alle unsere Schwierigkeiten lösen kann, weil er Autorität hat über alles. Herr Jesus, du bist König, Priester und Prophet und dafür danken wir dir. In dir ist alles vereinigt, in dir haben wir alles gefunden, was es zu finden geben kann. Danke, Herr Jesus, dass du das Herz völlig ausfüllen vermagst.